KI ist für mich wie beim Computerspielen Cheatcode einzugeben. So, ich habe keine Lust, mir Locations zu suchen, also gebe ich es kurz bei ChatGPT oder wie sie alle heißen, ein. Ich habe keinen Bock, mir hat gerade das rothaarige Model abgesagt, ich hätte aber gerne rothaariges Model, also gebe ich es bei ChatGPT ein, anstatt dich hinzustellen und einfach weiter zu suchen nach einer Location und vielleicht eine Sache auch mal ein, zwei Jahre liegen zu lassen, weil dann die perfekte Location um die Ecke kommt.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner hat nicht nur einen Namen, sondern auch einen Namen. Seine Auszeichnungen reichen von ADC bis zum Prix de la Fotografie. Seine Bilder entlocken mir immer wieder anerkennendes Nicken und das Gelb, das im Layout von seinem neuen Buch auftaucht, passt ganz hervorragend zu dem klitzekleinen bisschen Neid, was ich da vielleicht empfinden könnte. Hallo Per Schorn.
Hallo lieber Nils, sehr vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Also ich stand tatsächlich relativ früh, um nicht zu sagen ganz früh, auf meiner Shortlist. Nicht zuletzt wegen des Buches, zu dem wir natürlich irgendwann auch kommen. Ich habe aber jetzt gerade nicht nur bei dem Aussprecher gemerkt, sondern als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich mir gedacht oder gemerkt, wenn man sich das alles so anhört, könnte man ja sagen, alles dabei gewesen, kannst ja schon aufhören als Fotograf, oder?
ich glaube, es ist sehr viel schon dabei gewesen, ja. Aber wie jeder hatte, auch ich während Covid, mir irgendwann einen Plan überlegt, was ist, wenn jetzt Fotografie nicht mehr funktioniert.
Hast du? Bist du mir einen Schritt voraus.
Und habe gedacht, Werbefotografie läuft, also und läuft vielleicht irgendwann auch wieder, wenn Covid vorbei ist. Aber ich habe immer sehr, sehr interessiert in den Kunstmarkt geguckt, um mich inspirieren zu lassen oder weil ich halt einfach Kunstfotografie sehr, sehr schätze. Wie sieht denn das aus? Meine freien Arbeiten, wie du gerade schon angesprochen hast, gewinnen ab und zu auch mal Preise. Vielleicht will ich ja auch einfach mal gucken, wie das im Kunstmarkt so läuft. Und das läuft im Moment so seit 2020 Stück für Stück immer so ein bisschen weiter. Heißt nicht, dass ich jetzt hier pro Monat 3 Bilder verkaufe oder sowas. Soweit bin ich noch nicht, aber
ja gut, wenn du das handhabst wie ein Gurski für 1, weiß nicht was Millionen pro Bild, dann musst du ja auch nicht jeden Monat ein Bild verkaufen.
Stimmt, vielleicht komme ich da irgendwann auch mal hin, aber ich fand es auch sehr schön, wenn wir gerade dabei sind, dass Gurski gerade das neue Tote-Hosen-Cover fotografiert hat, angelehnt an seinen Reihen 2, an dieses teuerste Foto der Welt. Oder ehemals,
das waren, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist ehemals teuerste Bild der Welt. Ich kann mich da aber auch noch dran nehmen. Wie viel war denn das? Weißt du das noch?
Ich glaube, 3,6 Millionen Euro waren das.
Ich hätte auch gedacht, irgendwas knapp, also zu dem Zeitpunkt, das ist aber auch schon, boah, wie lange ist das her? 20 Jahre? 15, 20 Jahre? Das ist 15 eingeschlagen.
15 Jahre dürfte es sein, ja.
Da ist plötzlich ein Bild für über ein Foto für über 3 Millionen verkauft worden. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Vor allem das Schöne ist ja, bei so einer Auktion bekommt der Fotograf ja dann auch nochmal oder der Künstler auch nochmal Geld abprozentual, wenn ein Bild wiederverkauft wird.
Ach was, das heißt, ja. Wenn die das immer hin und her kaufen, jedes Mal für 3,6 Millionen, so alle 5 Jahre, das würde vollkommen ausreichen, ist ja großartig. Das wusste ich gar nicht.
Das ist bei diesen, da kommen ja so Zusatzkosten zu, ne? Also der reine Kaufpreis, diese 3,6, dann gibt es ja noch, das Auktionshaus kriegt prozentual dann, glaube ich, noch halt Geld von dem Verkauf und der Künstler oder seine Nachkommen kriegen dann, glaube ich, auch prozentual nochmal Geld davon.
Ah, das ist gut, das muss ich mal recherchieren. Also ich glaube, da mache ich mal ein eigenes Thema draus. Ich habe hier eine Frage, die ich aus einem anderen Podcast habe. Die finde ich schwierig. Die ist echt schwierig. Wenn man die schon mal gehört hat und gehört hat, wie die 5 Leute beantworten, dann kann man sich da mal Gedanken drüber machen. Wenn man die vorher noch nicht gehört hat, ist es wirklich komplex. Und zwar, wie bist du der geworden, der du bist? Und ich habe mir gedacht, ich mach's dir einfach. Ne? Natürlich gehört die Persönlichkeit mit dazu zum Fotografen und die Frage, warum man das so macht. Ich breche das mal runter nur auf das Berufliche und frage, wie bist du denn fotografisch der geworden, der du bist?
Ich glaube, indem ich zwar an mich geglaubt habe, aber nie erwartet habe, dass das so funktioniert. Das klingt jetzt erstmal total bescheuert im Kontext, aber ich habe während meines Zivildienstes in einem Kindergarten überlegt, ob ich Erzieher werden möchte. Und habe mich dann aber erinnert, dass ich in der 9. und 10. Klasse in der Foto AG in der Schule war und habe mir gedacht, so, ach komm, wenn du Zivildienst machst, da kannst du nochmal ein Praktikum machen. Ich musste ein paar Monate auf meine Zivildienststelle warten in einem Kindergarten und habe ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht und habe gemerkt, boah, das ist irgendwas, wo du nicht am Büro sitzt, wo man nicht am Schreibtisch sitzt, sondern wo man den Tag unterwegs ist. Und Fotografieren hatte mir in der Jugend schon immer wieder Spaß gemacht. Ich hatte immer so eine kleine Pocketkamera dabei, damals noch schön auf Film. Und in der Fotografenausbildung habe ich mir dann gedacht, ach, wenn du irgendwann so ein eigenes Porträtstudio hast und Hochzeiten fotografierst und Passbilder und Bewerbungsbilder, dann ist das doch super, das macht doch Spaß. So, du lernst Menschen kennen, du fotografierst. Und dann habe ich nach der Ausbildung gedacht, ach, ich ziehe jetzt mal nach Köln, weil ich bin in der Wetterau aufgewachsen, das ist nicht so das schönste Pflaster, du musst dich mal ein bisschen umschauen in der Welt.
Ich habe in Essen studiert, ich weiß genau, wovon du redest.
Ja. Und aus Essen komme ich gebürtig, lustigerweise.
Ganz genau.
Und dann bin ich nach Köln gezogen, mich auf dem Campingplatz für 2 Wochen eingemietet und damals noch schwarzes Brett jeden Tag an der Uni, Zettel abgerissen, geguckt, dass ich irgendwo halt ein WG-Zimmer finde. Hab mein Fachabitur nachgeholt, weil ich vorher das unterbrochen hatte und habe dann nebenher eine Assistenz gefunden als als Fotoassistent. Und habe gedacht, so, ach komm, machst du mal ein bisschen Portfolio, vielleicht studierst du nochmal Design. Und ich war aber schon 25, habe gesagt, okay, wenn das dieses Jahr nichts wird, dann musst du halt einfach an der Mappe arbeiten und ab morgen halt versuchen, selbst Kunden an Land zu ziehen. Das hat aber funktioniert. Und das Studium hat mir insofern geholfen, als dass ich schon technisch die ganzen Kameras, Lichter und so weiter kannte. Aber diesen seriellen Charakter, wie man Fotoserien aufbaut oder sowas, das war das Hauptding, was ich im Studium gelernt habe, so diese Ästhetik. Und auch hier war es so, ich habe gedacht, ach, wenn du irgendwann mal nach dem Studium noch ein paar Jahre assistierst und dann irgendwann eine Agentin bekommst, ich hatte, glaube ich, 2010 schon eine Agentin über auch einen Nachwuchspreis, den ich gewonnen hatte, habe ich eine Agentin bekommen. Und dann träumt man so, während im Studium assistiert man und sieht so Fotografen, die alle ihr Equipment in PD-Cases verpackt haben. Denkst du so, Wahnsinn. Das möchte ich mir irgendwann auch leisten können. Und der Moment, als ich gemerkt habe, dass PD-Cases verdammt schwer sind und total unbrauchbar sind für Equipment, war der Moment, wo ich dann halt gedacht habe, so, ach krass. Also diese ganzen Steps sind immer einen Schritt früher da gewesen, als ich dran gedacht habe. Und ich habe wahnsinnig wenig Vitamin B in meinem Leben gebraucht, sondern einfach eine Mischung aus Freundlichkeit und Hartnäckigkeit. Ich habe zum Beispiel wir haben ein Studium mit einer Serie angefangen, wo ich verlassene US-Stützpunkte im Rhein-Main-Gebiet fotografiert habe mit einer Großformatkamera. Und ich durfte dann immer einen Tag in diese verlassenen US-Stützpunkte rein, was echt spooky war, weil du quasi in einer halben Stadt unterwegs bist, komplett alleine. Du kannst auch in die Häuser reingehen. Und da habe ich immer wieder gefragt, wann kann ich euch nochmal anrufen? Die wussten am Anfang natürlich nicht, ob ich das darf. Die mussten zurückklären und habe halt immer wieder mir Termine gesetzt und habe dann auch wirklich verlässlich da immer wieder nach 4 Monaten oder nach 2 Monaten angerufen. Und Freundlichkeit deswegen, weil ich der Meinung bin, dass das dir viel hilft, sehr viel hilft. Und das ist das schönste Beispiel für eins meiner beeindruckendsten Shootings bisher, dass meine Frau ist Retoucheurin und die hat mit dem Konrad Schmidt zusammen BMW, die Naomi Campbell für BMW, Nele hat das retuschiert und Konrad hat das fotografiert. Und wir waren vorher noch Freunde in München besuchen und meinte ich so aus Spaß zu Konrad, hier übrigens, wenn du Hilfe brauchst, der Assistent krank wird, sag Bescheid, ich bin an dem Tag eh in München, da helfe ich dir,
ist
kein Problem.
Ich habe die Bilder heute gesehen, das ist das mit dem lila BMW und ich habe mir überlegt, Moment, die hast du irgendwo schon mal gesehen? Aber nicht bei Peer. Wo waren genau die? Okay, jetzt, das,
und dann ist
jetzt
bei
ein Schuh draus.
Ja, und dann hat Konrad mich einen Tag vorher angehauen und gesagt, du Peer, ganz ehrlich, würdest du Making-of-Fotografie für mich machen? Ich so, klar, logisch, komme ich mit und finde ich lustig. Ich war noch nie bei einer großen Modeproduktion. Ich finde Naomi Campbell, kann man sagen drüber, was man will, aber ich finde die als Model, finde ich die großartig. Ich meine, die Frau ist seit 25 Jahren im Business. Chapeau, was willst du da erwarten? Und dann kam dann an dem Tag selber, kam dann der Kunde an und sagt, ja, also ich habe gehört, du bist der Behind-the-Scenes-Fotograf, wir hätten gern dies und das und jenes. Und ich gucke Konrad an, ich so, eigentlich bin ich von dir gebucht worden, Konrad so, nee, wenn Kunde das gerne haben möchte, mach das gerne. Ist ja alles klar. Und dann habe ich an dem Tag halt wirklich den Fotografen, der sich irgendwo halb versteckt hinterm Beleuchter oder sowas gespielt und habe da mit fotografiert. Und das ist etwas, was auch, wodurch wir uns auch kennengelernt haben, den BFF schätzen gelernt habe. Kollegen und Kolleginnen im BFF respektieren sich. Du hast nicht diese Stuten- oder Hengstbissigkeit, um jetzt mal zu gendern, sondern du hast einen Respekt gegenüber Kollegen und Kolleginnen. Und die gepaart mit einer Freundlichkeit hilft dir das hinterher, Jobs zu bekommen. Ja, jetzt habe ich gerade vom Stefan Hobmeier, der sollte hier was in Frankfurt fotografieren, hat gemeint, das ist total schwachsinnig, dass ich dafür nach Frankfurt komme.
Ja, das ist witzig. Ich habe nämlich genau das Gleiche mit dem Stefan Hobmeier vor ein paar Jahren gehabt. Da ging es um einen Geschäftsbericht, ich glaube, von Flixbus in München. Und dann habe ich auch gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, in dem Moment, wir haben ein Zeitfenster von einer Viertelstunde dafür mit dem gesamten Team nach München zu fahren. Und da habe ich eben auch den Namen in den Ring geschmissen. Zwei Wochen später hat Flixbus, glaube ich, veröffentlicht, dass sie Greyhound-Busse in USA übernommen haben. Da habe ich mir dann doch nochmal einen Arsch gebissen. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert hat. Ich weiß nur, dass ich es weitergegeben habe. Aber ich finde es gut, dass du das sagst, weil es ist, ich kriege ganz oft auch die Frage, was hat man denn davon, dass man im BFF ist? Und der Radomir Jakubowski, mit dem habe ich vor zwei Ausgaben mal gesprochen, der ist Naturfotograf und die haben auch einen wirklich ziemlich erfolgreichen und sehr stark wachsenden Verband tatsächlich durch alle Altersgruppen. Und er hat gesagt, die Frage ist eigentlich falsch. Die Frage lautet, was kann ich für die Gruppierung tun, mit der ich unterwegs bin. Und das ist an dem Moment genau der Punkt, ne? Weil ich bin da, genau wie du, wir teilen das, was wir haben. Das sind Informationen, das sind Teams, das sind Verbindungen. Und wenn ich irgendwo in irgendeinem Ort irgendwas fotografieren muss und ich habe da keine Infrastruktur, gucke ich als erstes im BFF, wer ist da mit dabei und rufe an und sage, du pass mal auf, ich bin Kollege, BFF-Kollege und dann kriege ich alles, was ich brauche von jedem. Und das ist was ich sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, unter anderem auch den Konrad, den du gerade erwähnt hast. Aber nochmal zu dem, wie du bist du der geworden, der du bist. Ich habe eine Wette verloren. Ich hätte gewettet durch die Bilder von NoFX und Titus Dittmann, dass du irgendwie über die Skaterei da reingekommen bist. Das ist ja auch ein sehr beliebter Weg. Ich habe geskatet, habe fotografiert und irgendwann habe ich es weitergemacht. Das ist dann ja offensichtlich nicht ganz der Fall. Aber
Ich habe durch die Musik tatsächlich angefangen zu fotografieren. Ich habe vorhin von der Foto AG in der 9.10. Klasse erzählt und kurz danach war ich bei mehreren Konzerten, so kleinen Punkrock-Hardcore-Shows, wo keiner nach einer Kamera gefragt hat oder sowas, oder erste drei Songs im Graben fotografieren, da hatte ich immer eine Kamera mit dabei. Die Fotos waren wahnsinnig scheiße. Jetzt mit 30 Jahren Abstand, ich habe jetzt gerade wieder welche bei Instagram reingestellt, schreiben mir die Gitarristen, Alter, ich habe die Fotos von dir nie gesehen, was, das ist ja total geil. Und ich denke mir heute so, ja, heute haben sie einen gewissen Erinnerungsflair, aber es gibt ganz, ganz tolle Live-Fotografen, da bin ich einfach nie hingekommen, qualitativ. Aber ja, die Fotografie war auch schon am Anfang bei der Musik mit dabei, aber ich bin zur Musikfotografie selber, bin ich erst nach dem Studium gekommen. Also während dem Studium bin ich auch wieder von der Musikfotografie weg, weil ich dieses Live-Fotografie einfach für mich wurde nicht besser. Und dass ich dann Musiker porträtieren kann, das ist mir erst nach dem Studium klar geworden.
Das ist, da kommen wir ja auch noch zu. Ich habe natürlich im Vorhinein mir ganz viele Bilder angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, es fällt mir wirklich schwer, deine Arbeit zu beschreiben. Also weil es so vielfältig ist und so viele verschiedene Richtungen abgeht. Manchmal habe ich so das Gefühl, okay, so kurz vor Covid 17, 18, 19 hat er so ein bisschen, könnte es sein, dass er zwischenzeitlich mal ein Bildband von Gregory Crutzen in die Finger gekriegt hat, ne, mit so ein bisschen düster, ein bisschen nächtlich. Aber es ist bei dir trotzdem immer ja verspielt. Also selbst auf deiner Seite steht Staged Photography that follows an idea. Aber ich habe das Gefühl, dass viele dieser Sachen, die ich vollkommen faszinierend finde, einfach trotzdem immer noch sehr aufwendig sind. Was heißt, dass diese Aufwendigkeit eigentlich da so eine Rolle drin spielt. Wie würdest du denn das beschreiben, wenn wir uns jetzt im Fahrstuhl treffen würden, in kurzen Worten?
Ah, das ist gut. Elevator Pitch kann ich.
Elevator Pitch, großartig.
Ja. Ich bin ein beschissener Dokumentationsreportagefotograf, wo auch die Live-Fotografie mit reinfällt. Aber ich liebe es halt wirklich, eine Geschichte zu inszenieren, zu erzählen. Ich mag es, mit Licht zu arbeiten. Ich mag es, wenn man mir jetzt sagt, das ist der CEO und ich habe einen halben Tag Zeit mit dem. Ich gehe mit dem durch sein Lagergeschäft, durch seine Firma und suche mir Spots aus, beleuchte die schön und setze den in Szene. Und das Gleiche mache ich mit einer Werbekampagne oder mit einer freien Arbeit. Ich stelle mich hin, ich habe eine Idee und du sprichst gerade Gregory Kurz an, deswegen nehme ich die Serie kurz zum Abschluss. Das ist die At the Movies, wo ich so Nachtszenen in L.A. fotografiert habe.
Genau, die meine ich.
Ja, genau. Und es ist einfach so, in L.A. hat jede einzelne Viertel hat andere Straßenlaternen. Und das wollte ich irgendwie präsentieren. Und da L.A. halt bekannt für seine Filme ist und auch sehr viele Filme in L.A. gedreht werden, ist es halt so, dass im Prinzip, je nachdem, was für ein Genre du hast, eine andere Straßenlaterne dasteht. Und egal, auch die Bild oder die Farbsprache in dem Bild, ob du die Schwärzen jetzt kühler oder wärmer machst oder die Lichter ein bisschen orangener oder violetter. Dadurch entstehen halt Eindrücke bei einem Menschen, die in dem Fall auf ein gewisses Filmgenre schließen lassen. Zumindest für mich subjektiv. Das kann für einen Betrachter wie dich was komplett anderes sein. Aber ich mag es einfach, wenn jemand vor dem Bild steht und sagt, krasse Idee, was hat er sich dabei gedacht? So wie du das auch sagst. Ein bisschen verspielt, ein bisschen Detailreichtum. Und ich glaube, das ist schön, dass du das so siehst, weil das mag ich sehr, sehr gern. Das freut mich und das ehrt mich, wenn Menschen das genauso sehen, weil ich gucke mir die Plakatwelt besonders in Deutschland an und denke mir, boah, ist das langweilig. Ich will doch auf einer Plakatwand nicht einfach nur 80% Typo sehen und unten links so ein kleines, so eine kleine Katze, die fotografiert worden ist. Wenn wir jetzt mal von zum Beispiel einem Hunde- oder Tiernahrungsverkäufer sprechen. Sondern ich will doch irgendwas angucken. Also wenn ich in Frankreich oder im UK bin, da siehst du eine Whisky-Werbung mit einem tollen inszenierten Fotografie, mit einem Typen, wo du den Whisky wirklich sehen kannst, sage ich mal, den Geschmack. Und mit Paris ist es mit Mode genauso. Und das versuche ich halt einfach in der Werbefotografie hinzubekommen, dass halt man sich ein Bild länger als eine Sekunde anguckt, während man eine Zeitschrift blättert.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, also es gibt viele Bilder bei dir auf der Seite, wo ich das Gefühl habe, da funktioniert das auch gut. Es gibt eine Serie, auf die komme ich später noch, wo ich ganz ehrlich bin, wo ich ein bisschen nölig bin, dass das, was ich mir vor 20 Jahren gedacht habe, das müsste man mal machen, dass das jemand in der Perfektion irgendwann gemacht hat und ich gesagt habe, ja scheiße, dann kann ich's, ne, brauche ich nicht nachmachen, ist egal, ich bin raus. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das funktioniert und dass du eben auch diese Gregory Crutzen-Ästhetik dann zum Teil auch in Porträts mit übernommen hast, wo ich das Gefühl habe, ist das rezitiert, ist das Zufall? Was ich mich gefragt habe bei deiner Seite zum Beispiel, wie viele Bilder sind tatsächlich frei? Wie viele sind Aufträge? Also was ist in Anführungsstrichen für die Kunst und was ist auf der Seite zumindest für den Kühlschrank?
Jetzt muss ich ganz kurz mal die Seite aufmachen. Ich würde sagen 50-50.
Habe ich seit zehn Jahren nicht mehr drauf geguckt. Also ich weiß jetzt auch nicht, was auf meiner Seite ist. Also bei mir kann ich es ja ganz klar sagen. Das war ja auch bei der Aufnahme in den BFF etwas problematisch. Ich habe 100% Hichtjobs. Ich habe nicht eine einzige freie Arbeit auf meiner Seite.
Es ist 50-50 tatsächlich. Also die wir fangen mal, ich sag mal, jetzt muss ich kurz dein Fenster wieder suchen. Da sind wir.
Also, wir müssen das auch nicht einzeln durchgehen. Nee. Ich finde es nur spannend, weil ich gucke mir das an und denke mir, okay, es gibt mehrere Sachen. Natürlich gibt es, wenn du über die Making-of-Sachen auf deiner Seite gehst, kannst du Rückschlüsse ziehen. Okay, das war ein Job, da sind Kunden drauf auf dem Making-of-Video, bei anderen nicht. Und das Spannende finde ich, dass die eigentliche Seite, dass man aber davor steht und sagt, okay, beides könnte beides sein. Und das ist ja eigentlich das, wo viele Fotografen sagen, ey, das ist ja voll geil, ich mache mache. Die einen machen ja freie Arbeiten, damit sie mit den Auftragsarbeiten nicht verrückt werden. Andere machen nur Auftragsarbeiten und kommen nicht zu freien Arbeiten. Aber wenn man freie Arbeiten macht, die man gerne macht und die Jobs genauso aussehen oder sich das vermischt und man davor steht und sich denkt, ja krass, was ist jetzt was, dann ist doch eigentlich das Klassenziel erreicht.
Ja, und dass du das so sagst, freut mich wahnsinnig, weil ja, es gibt natürlich Jobs oder Brot- und Butter-Jobs, die man vielleicht nicht auf die Seite stellt oder wo man sagt, komm, packst du nach unten unter ferner Liefen oder sowas. Aber das ist tatsächlich bei mir so, dass die Qualität meiner Aufträge zu einem großen Teil sehr meinem künstlerischen Portfolio entspricht. Was auf der anderen Seite aber auch die nach sich zieht, dass ich tatsächlich, wenn ich den Vergleich sehe, seltener angefragt werde als andere Fotografen. Also ich habe bei weitem nicht, wenn ich Leute höre, die innerhalb von einer Woche 3 KVs schreiben, schaffe ich nicht. Also das ist dann mehr so 2-3 KVs pro Monat oder sowas, die ich habe. Ich habe aber, glaube ich, eine relativ hohe prozentuale Gewinn an Aufträgen. Also im Verhältnis zu Kostenvoranschlägen, die ich schreibe, zu Jobs, die daraus hinterher realisiert werden. Und das ist wiederum etwas, dass ich sage, egal wie klein der Job, wenn das jetzt ein 400-Euro Bandporträt ist oder eine zweitägige Werbekampagne für die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main, wenn ich einmal zugesagt habe, dann gibt es dafür 100%. Und dann gehe ich auch für 400 € Bandporträt vorher auf Location suche und überlege mir was dazu und sag nicht einfach, dass ich Jungs im Bandproberaum treffe und ja, lass uns mal vor die Tür gehen, weil heute schönes Wetter ist und da dann irgendwo 2 Porträts machen, sondern ich will dann der Band was liefern, was sie toll finden, gerade bei Nachwuchsbands, die mich dann anquatschen oder sowas, ob sie sowas mal mit mir machen können, die haben kein Geld und heutzutage in so einer visuellen Welt, die wir haben, brauchen die geile Fotos, um weiterzukommen neben toller Musik.
Ja, finde ich. Ich finde den Ansatz großartig, weil meine Frage wäre tatsächlich in dem Moment auch gewesen, wenn man jetzt, ob es jetzt 2, 3 oder 5 KVs im Monat sind oder wie viele Buchungstage, die Frage, die mir gerade gekommen ist, ist, was ich wahrscheinlich immer schon fragen wollte, aber noch nie überhaupt jemanden gefragt habe, was machst du denn mit der ganzen Zeit, wo du nicht gebucht bist? Bewegst du dich dann gedanklich im Bereich der Fotografie? Bereitest du Sachen vor? Machst du freie Arbeiten? Oder sagst du einfach in den skurrilsten Momenten so, ich mache jetzt mal einen Tag gar nichts, das ist gut für den Kopf?
Ich wünschte, ich könnte meinen Kopf ausschalten. Also ich wünsche es wirklich, weil...
Also den ganzen Tag Radio.
Ja, also zumindest, dass man mal so durch die Welt läuft und sich einfach denkt, heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, das Wetter ist gut und es ist einfach ein toller Tag. Nein, sobald ich um eine Ecke biege und irgendein Auto in einem perfekten Licht da steht, denke ich mir so, dieses Foto müsstest du jetzt einem Autofotografen schicken, weil es geil aussieht. Oder sonst was. Ich denke viel über freie Arbeiten nach, wenn ich Zeit hätte oder Zeit habe. Ich schreibe viel an Konzepten rum oder an Ideen, wovon mittlerweile mehrere Seiten an Dokumenten auf einem noch To-Do-Ordner von freien Arbeiten liegen. Ich teste, manche freie Arbeit muss ich verwerfen, weil sie so, wie ich es im Kopf hatte, nicht umsetzbar sind fotografisch, weil entweder die Brennweiten für mich so nicht stimmen oder also komme ich gleich noch zu, das sind dann so abstrusere Sachen und ich glaube, Fotografie ist wirklich mein größtes Hobby und Beruf gleichzeitig. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil natürlich würde ich gerne mal abschalten können. Auf der anderen Seite ist es toll, wenn ich einen Urlaub speziell dafür aussuche, wie jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren auf Madeira, weil ich seit Jahren eine Serie mit Nebel fotografieren.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Wandeln durch den Nebel. Erste Seite. Ja, okay.
Und
da habe ich mir auch gefragt, ist das zufällig passiert? Das heißt, bist du zufällig mit einer Kamera gewandert und dann ist es plötzlich neblig? Das kann man doch nicht planen.
Also das ist tatsächlich ein Nebelwald, wo häufig Nebel ist, nicht immer. Aber ich war dort, ich glaube, 3 Tage. Und das letzte Mal war ich dann auch so, jetzt mache ich auch noch eine Nachtserie dazu. Meine Frau so, nee, jetzt bleibe ich im Auto sitzen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und vollkommen zu Recht. Der Teil der Serie ist auch nichts geworden zum Beispiel. Aber es ist wirklich so, dass das neben den Red Rocks, die Serie ist noch nicht fertig, zwei Serien waren, die ich bewusst, weswegen ich bewusst Madeira mit meiner Frau ausgewählt habe als Urlaubsziel, beziehungsweise in dem Fall dann halt als Arbeitsziel. Und ja, da fällt auch mal ein halber Tag Urlaub ab, aber es ist wirklich für meine Frau eine Herausforderung, weil ich zwei Blitze dabei habe, manchmal sogar drei, mindestens eine Kamera und drei Lampen und ein Kamerastativ im Koffer plus zwei, drei Lichtformer noch. Also ich habe ein komplettes Set mit dabei. Ich habe mittlerweile in großen Städten
eigentlich wäre es voll geil, mal so eine Serie machen oder so einen Insta-Kanal im Urlaub mit meinem Mann. Das könnte man hier echt mal nahelegen. Ich glaube, es wäre großartig und würde sofort viral gehen. Also, dass man dich in jeder Situation von mir aus am Strand beim Wandern dies, das, jenes immer mit vollem Set und Assistent möglichst dabei. Du hast den Krempel wirklich immer dabei.
Ja, also ich mittlerweile, also letzten zwei Male, als ich in L.A. war, habe ich keine Stative mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, Sammys Camera, $5 pro Tag ein C-Stand. Die schmeiße ich mir ab drei Tagen kriegst du sogar Prozente, schmeiße ich mir für zwei Wochen ins Auto. Das ist in Ordnung. Aber da waren wir in L.A. 23 und in der ersten Woche habe ich, weil die Amerikaner nicht auf lange Frist planen, sondern die schreibst du kurzfristig an. Und dann hatte ich eine Idee, die heißt Heart and Soul, also Herzblut. Ich schreibe jetzt mal Leute an, die ich gerne interviewen möchte und drei verschiedene Porträts mit denen machen möchte. Und in der ersten Woche hat halt keiner in den ersten drei Tagen zurückgeschrieben. Ich war total traurig. Und in der zweiten Woche haben sich Leute gemeldet, wo ich mir echt gedacht habe, so alter Vater, das ist echt gerade mal so A-Liga in L.A. Und dann musste ich tatsächlich auch zwei Interviews absagen hinterher, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber das war dann so, ja, Steve Caballero hat ja gesagt, du fährst nach Karlsbad und fotografierst und interviewst Steve Caballero ohne ein Magazin hinten dran, einfach nur, weil der deine Arbeit gut findet und sich gesagt hat, habe ich von einem Kumpel empfohlen bekommen, dass ich da mitmachen soll, also mache ich mit.
Hast du Titus Dittmann, den Gründer von Titus Skates, vorher schon in deinem Portfolio gehabt oder ist Steve Caballero einfach so an Bord gesprungen?
Titus war schon in meinem Portfolio drin. Titus habe ich früher fotografiert als Steve. Aber auch hier, das war einfach so, ich habe den angeschrieben, habe gesagt, Typ, seit ich 15 bin, bestelle ich bei eurem Online-Store, oder beziehungsweise damals noch bei dem Megalog, wie es hieß, bei diesem riesen Quelle-Katalog für Skatepunks, sag ich mal. Und ich will eine Serie mit dir machen. Und ich schicke dann halt ein PDF mit. Und dann hörst du ein, zwei Wochen nichts und dann rufe ich halt an und sag, pass mal auf. Also ich habe, glaube ich, über Skate Aid habe ich, glaube ich, den Kontakt oder hatte ich den Telefonnummer zumindest. Dann habe ich dann angerufen, habe gesagt, hier, so und so sieht's aus. Und dann hat der Assistent gesagt, ah ja, okay, gut, ich habe die E-Mail immer nochmal aufgemacht, ich zeig die nochmal. Und dann kommt dann halt so eine Rückmeldung. Wir sagen bei sowas eigentlich nicht mehr ja, aber wir fanden dein Portfolio tatsächlich sehr beeindruckend. Deswegen würden wir bei dir mitmachen.
Ich würde ganz gerne nochmal den Bogen schreiben, weil du gesagt hast, ja, du bist bei dir, du bist nie irgendwie durch Vitamin B irgendwo reingerutscht, sondern immer irgendwie eher durch Freundlichkeit und. Kann es sein, dass das du einfach über diesen, ich nenne es einfach mal Social Skill, in der Lage bist, dir dein Vitamin B praktisch selber herzustellen? Weil das ist das, was ich dann manchmal denke, so von mir, was ist eigentlich Vitamin B? Ne? Das klassische Vitamin B ist, mein Papa ist so und so und nimmt mich mit, meine Mama, oder ich habe einen Freund und der hat mich überall reingebracht. Aber ich glaube, also das ist vielleicht das klassische Verständnis von Vitamin B, aber ich glaube, das, was du machst, ist das, was Vitamin B eigentlich ist.
Ah, das wäre natürlich schön. Also ich war früher als 16, 17, 18 Jahre total introvertiert. Ich habe mir das über Jahre erarbeitet und hier muss ich jetzt mal ganz kurz den Klaus Morgenstern wahnsinnig in den Himmel loben, weil Klaus ist der Mensch, der mir das am Anfang der Fotokabine beigebracht hat. Wie der auf Menschen zugeht, das habe ich tatsächlich von auch wieder BFF-Kollege, auch wieder durch BFF kennengelernt. Aber Klaus ist so jemand, der geht auch einfach offen und nett auf jeden Menschen zu und erklärt ihm, was Phase ist. Und in dem Fall war das wirklich so, wir waren auf einem Festival eingeladen in Atlanta mit der Fotokabine Und ich war halt 80 Bands, wo soll ich anfangen? Klaus so, lass mich mal machen. Und er war tatsächlich...
Wie kommt man, ich hake mal ganz kurz ein. Ne? Ja. Ich möchte die Geschichte nicht unterbrechen. Ich möchte nur jetzt hier nochmal so ein, wie heißt das? Sidekick, Untertitel, na, wie heißt denn das, wenn du ein Sternchen hast und unten drunter steht was?
Eine Fußnote.
Eine Fußnote, genau. Wie kommt man nach Atlanta, um da 80 Bands zu fotografieren? Was ist euch da passiert und warum seid ihr zu zweit unterwegs gewesen?
Ich hatte für eine Fotokabine Sam I Am fotografiert. Und der Gitarrist von Sam I Am, Sergey, mit dem habe ich mich einfach instant super verstanden. Und dann haben die mit meinen Fotos in den sozialen Medien Werbung gemacht, dass sie auf diesem Festival spielen. Und ich hier, Sergey, pass mal auf, ich brauche einen Ansprechpartner, das Line-Up von dem Festival ist der Wahnsinn, ich will da mit meiner Fotokabine hin. Das ist unglaublich, was da an Bands spielen, das ist genau mein Plattenregal, ich muss da irgendwie mit der Fotokabine hin. Und Sergey liebt es, Menschen miteinander zu verbinden. Das heißt, ich saß vor meinem Computer und sah eine E-Mail reinkommen von Sergey an dieses Festival. Hey, ein Kumpel von mir, der Peer, macht ein geiles Fotoprojekt, den müsst ihr einladen. E-Mail kommt zurück, wieder mit mir in CC. Ja, nee, also wir haben selbst Bühnenfotografen und so weiter. Nee, habt ihr falsch verstanden. Der macht keine Bühnenfotografie, der fotografiert Leute in seiner selbstgebauten Fotokabine. Das ist total geil, das macht nur er, ladet den ein. Hier habt ihr ein paar Bilder von uns. Festival antwortet wieder, ah ja, okay, also so ist das. Ja, nee, das finden wir tatsächlich toll. Also der kann gerne hier auf dem Festival dann seine Fotokabine aufbauen, da findet man einen Backstage-Bereich für. Und dann kam so eine E-Mail von Sergey, Per, bist du noch da? Und ich saß vorm Rechner. Ich so, danke. Ich habe nur noch geantwortet. Und dann habe ich Klaus angerufen. Sag mal, Klaus,
Hilfe.
Wir waren für 5 Wochen in Südstaaten zusammen unterwegs. Jetzt müssten wir für 3 Tage für ein Punk-Festival nach Atlanta fliegen. Und Klaus so, welche Band spielen? Ich so, unter anderem Coheed and Cambria. Klaus so, brauchst keine weiteren Bands vorzulesen. Ich bin dabei. Ich so, es ist Hauptsaison. Es sind teure Flüge. Scheißegal, ich bin dabei. Es sind Coheed and Cambria. Und dann wieder Schnitt aufs Festival. Klaus steht irgendwo mit einem Bier und quatscht mit irgendjemandem. Hier, Per, ich bin gleich wieder da. Der Typ kann mir gerade Coheed and Cambria vorstellen, die bringe ich jetzt als nächstes an. Und dann kommt der eine Viertelstunde später mit so einem Golfkart um die Ecke gefahren, hinten drauf Coheed and Cambria und sagt, hier, das ist der Per, von dem habe ich euch erzählt, das ist das Fotoprojekt, viel Spaß. Ich hole die nächste Band. Das habe ich mir, wie gesagt, das war 2015, glaube ich. Also relativ am Anfang von der Fotokabine und also das Festival hat dann tatsächlich auch mich das zweite Jahr, das Festival hat leider nur 2 Jahre in Folge stattgefunden, weil dann das Venue geschlossen wurde, die haben mich das zweite Jahr direkt wieder eingeladen und es hing im kompletten Backstage-Bereich Poster. Ist Per mit seiner Fotokabine wieder da? Ja, Per ist da, Per ist dieses Jahr dort und dort aufgebaut. Hier habt ihr seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse, schreibt ihn an, wenn er nicht am Set ist, der kommt normalerweise innerhalb von ein paar Minuten dahin.
Krass.
Und dann stehst du da rum und dann steht auf einmal Juliette Lewis mit ihrer Band da und sagt, hallo, ich bin die Juliette, ich würde gerne bei deinem Fotokabinenprojekt mitmachen. Und du denkst dir so, ich weiß, wer du bist.
ja, gut, das ist schwer. Ah, jetzt bringst du natürlich meine Reihenfolge ein bisschen durcheinander, weil ich habe das Buch so ein bisschen an den Schluss genommen. Aber da komme ich auf jeden Fall, wir machen jetzt auch gleich den Cut. Aber das finde ich spannend, können wir nochmal im Hinterkopf behalten, wie das ist, wenn du im Endeffekt Menschen über den Weg läufst, wo du sagst, oh Mensch, mit denen, ich bewundere euch, ne? Also wie spricht man mit denen, was fällt einem ein, was fällt man nicht ein? Ich meine, das ist natürlich toll, wenn man Klaus dabei hat, der dann einfach mit dem Bier durch die Gegend stampft und alle los. Ich kann mir das bildlich vorstellen, Klaus kenne ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Großartig, einfach großartig. Die Frage, bevor wir so ein bisschen in die Richtung gehen, wo ich dann auch nochmal gucken wollte, wir waren eben bei deinen Aufträgen, wir waren bei deinen freien Arbeiten, wir waren bei der Mischung, wir waren bei dem selbst hergestellten Vitamin B. Meine Lieblingsfrage, oder die ich im Laufe der Jahre immer wieder gekriegt habe, vorzugsweise von Leuten, die nicht aus der Fotografie sind, aber die Leute, die in der Fotografie sind, fragen sich das ja auch ganz gerne. Kann man davon eigentlich leben?
Ich beantworte das mit dem besten Satz, den meine Mutter jemals zu mir gesagt hat. Als ich mein Diplom bekommen habe, stand meine Mutter vor mir, es ist schön, dass du ein Hobby hast, aber jetzt such dir bitte endlich einen Beruf. So, ich war 29, war stolz wie Bolle, dass ich ohne finanzielle Hilfe meiner Eltern ein Studium abgewickelt hatte innerhalb von 9 Semestern, wo die Regelstudienzeit 12 bis 14 Semester ist, weil Design natürlich immer ein bisschen länger Zeit
braucht.
Echt?
Ich habe auch in Regelstudienzeit abgeschlossen.
Ja, Regel wären 8 gewesen, ich habe 9 gebraucht. Und aber das war damals bei uns, wenn es hochkam, waren es 10%, die nach 9 oder 10 Semestern abgeschlossen haben. Die anderen,
ja, da wird einem auch gerne mangelnde Auseinandersetzung mit der Fotografie vorgeworfen, wenn man unter 13 Semester abschließt. Ich entsinne mich.
Genau, und von wegen, ja, du warst ja noch nicht mal im Ausland. Also das geht ja nicht, das ist ja noch ein halbes Studium.
Da war ich schon, aber dafür hatten wir die Semesterferien. Okay, also weiter. Deine Mutter hat diesen großartigen Satz geprägt. Wie ging es weiter?
Es geht so weiter. Meine Mutter und ich, wir haben damals eine relativ schöne eine regelmäßig wiederkehrendes Erlebnis, heißt
Geburtstag?
Also ja, es hat mit dem Geburtstag zu tun. Meine Mutter und ich sind damals immer rund um meinen Geburtstag zusammen shoppen gegangen. Und da gab es die lustigsten Situationen, angefangen davon, dass Verkäuferin so, ach, ich wünschte, mein Sohn würde in dem Alter noch mit mir unterwegs sein und so weiter und so fort. Und meine Mutter stand im Bekleidungschef, ich glaube, es war Pick und Kloppenburg, und hielt dann so ein rosanes Lacoste und so eine weiße Hose hoch und meint so, ich hätte es total schön gefunden, wenn du Medizin oder Jura studiert hättest. Und ich, Mama, ganz ehrlich, ich bin dabei erwachsen genug, ich ziehe das jetzt mal für dich an. Und bin halt in die Umkleide, habe das angezogen, meine Mutter guckt mich an. Um Gottes Willen, sieh es wieder aus, ich habe mich geirrt. Und meine Mutter hat noch, ich glaube, 2 Jahre gebraucht oder 1 Jahr gebraucht, bis ich tatsächlich mal so meine erste große Werbekampagne fotografiert habe, wo ich ihr dann halt auch wirklich mal die Abrechnung gezeigt habe und gezeigt habe, was dabei hängen bleibt. Und meine Mutter ist Lehrerin und sie sagt halt auch selber von sich, sie kann nicht als Selbstständiger. Sie hätte nicht diese Rigorosität, Werbung für sich selbst zu machen, andere von sich selbst zu überzeugen, diese ständig dranbleiben, Rechnungen zu schreiben, dies, das. Also die Fotografie ist jetzt letztendlich bei unserem Job immer nur so der schöne Mittelteil, sag ich mal. Die Angebote, das Werben um einen Job und die Abrechnung hinterher oder die Retusche oder sowas, was dann halt hinten dran alles noch kommt, das ist ja bei uns immer so, das klammern wir gerne aus. Wir wollen ja immer nur die Fotografie machen, was mal mehr, mal weniger gut klappt. Und ja, meine Mutter hat das dann irgendwann gesehen, dass ich davon leben kann. Und in dem Moment habe ich das dann auch, als meine Mutter daran geglaubt hat, war das für mich dann auch klar, dass es wirklich längerfristig auch funktioniert. Und ja, man kann davon leben. Ich glaube, es ist nicht mehr so möglich wie in den 80ern, dass man damit sehr weite Sprünge macht. Oder nur in der Ausnahme, wenn man wirklich so ein Senkrechtstarter ist. Aber ich konnte immer davon leben. Ich musste nie Schulden aufnehmen für irgendwas. Ich konnte mir immer einen Urlaub oder 2 Urlaube im Jahr leisten, die dann, siehe Madeira, in Fotografie enden. Hab abends ein Essen auf dem Tisch. Ich habe ein Auto vor der Tür, das durch den TÜV gekommen ist, und ich muss nicht über jeden Euro nachdenken, den ich umdrehen muss. Und das, finde ich, ist das Größte in meinem Leben, dass ich ein glücklicher Mensch bin, der einen Job hat, der ihn morgens freut, wenn er aufwacht, weil er fotografieren darf. Und ich habe keine finanziellen Sorgen und auch keine anderen großen langfristigen Sorgen. So, ich bin einfach, ja, ich bin da und freue mich und gucke, dass ich dieses eine Leben, was ich hier auf der Erde habe, damit verschwende, dass es mir Spaß macht.
Amen. An dieser Stelle könnten wir eigentlich unterbrechen und zurück ins Funkhaus gehen.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Das klingt ganz schlicht gesagt nach dem, was die meisten eigentlich verbindet. Es ist quasi die große Liebe. Ein Vergleich, den ich immer gerne habe, wenn sich jemand selbstständig macht in dem Bereich, das ist vom Grundprinzip wie Kinder kriegen. Ne? Das heißt, du kannst vorher Bücher lesen, du kannst dir alles überlegen, wie sich das dann anfühlt, dass es eben nicht nur lustiges Spielen ist oder dies oder das, sondern das Ganze, was vor und nach dem Fotografieren in deinem Moment passiert. Das ist vielen nicht klar und ich finde es auch sehr schwierig, Menschen, die nicht selbstständig sind, also wie jetzt in dem Fall deine Mutter oder in meinem Umfeld gibt es natürlich auch viele, zu erklären, was das eigentlich heißt und was das mit einem macht. Auf der einen Seite, dass es ein Volk, also es wirklich eine große Liebe ist, auf der anderen Seite aber auch die Komplexität, die das heißt. Und ich glaube, dieser Vergleich mit Kinder kriegen, Kinder haben, wenn man keine Kinder hat, versuchen zu verstehen, wie sich das anfühlt, funktioniert nicht. Und der Witz ist, du weißt halt vorher auch nicht, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert und wie du dich dabei fühlst, in beiden Fällen. Weil wenn du da stehst und das genau so schilderst, kann ich nur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich ist dein einziges Problem, dass du zwei Lieben hast, wo du da einen erklären musst, dass die andere vorher schon da war. Wenn ihr in Madeira seid und du mehr Gepäck dabei hast zum Fotografieren als
ja, ich habe jetzt zum Glück durch meine Frau jemanden, der sehr stark auf meiner Seite ist. Ich habe vorhin erwähnt, Nele ist Retoucheurin, also Bildbearbeiterin, Color Grading im Film und so weiter. Und sie kann das alles nachvollziehen und sie ist auch tatsächlich manchmal so, dass sie mich versucht zu pushen. Das heißt, wenn ich dann halt irgendwo nachts vorbeifahren, müde bin, ins Hotel will und sage, sie sagt, nee, die Straßenlaterne haben wir noch nicht in der Serie. Jetzt musst du da auch nochmal anhalten, wenn du die Szene gut findest, bevor du sagst, ja, ich komme morgen nochmal wieder. Jetzt mach es halt, wenn wir schon da sind. Also da ist sie dann auch schon tatsächlich ein guter Teil, der mich dann auch so nimmt, wie ich bin. Und das mit allen Wenns und Abers und das ohne Probleme. Und das freut mich halt auch jedes Mal, dass ich da mittlerweile so viel Unterstützung erfahre, ob das jetzt von meiner Frau ist oder von meinen Freunden, wenn ich dann zwischendurch mal wieder ein paar Wochen nicht weg bin, wenn ich wieder ein paar Wochen unterwegs bin und dann wieder zurückkomme und dann geht alles genauso weiter, wie es vorher war und keiner wirft mir das vor, dass ich jetzt mal wieder 3-4 Wochen unterwegs war oder abends nicht kann, obwohl wir uns fürs Kino verabredet hatten, weil der Job halt dann doch länger dauert oder sowas. Also da ist immer Verständnis da gewesen.
Ja, du hast eben in dem Nebensatz hast du den Begriff Film genannt, findet sich bei dir auf der Seite auch. Gut, wo das Grading herkommt, wissen wir ja jetzt. Wie groß ist der Anteil? Welche Rolle spielt Film für dich? Weil man sieht ja schon einigen dieser Filmausschnitte an, dass sie doch relativ nah an deiner Internetseite sind, um nicht zu sagen, quasi, dass das zum Teil fast parallel passiert sein muss.
Ich habe auch wieder so 2014 Anfrage gehabt, ob man ein Fotoshooting gleichzeitig noch filmen kann. Damals nicht für soziale Medien, sondern das war noch die digitalen Werbeplakate, also so, was man unten an den U-Bahn-Stationen hat, ne, wo dann so 10 Sekunden durchlaufen, wo so einfach so ein bisschen Bewegung war und dann blendet die Headline ein und so weiter.
Harry Potter Zauberzeitschrift.
Ja, genau, so in der Richtung. Und dann habe ich mich hingestellt und gesagt, kann ich nicht. So, ich habe genug Fotografen gesehen, die einfach die Kamera von Still auf Film geschaltet haben und ein tolles Bild, cineastisch großartig, aber die nicht gelernt haben, mit einer bewegenden Kamera zu arbeiten und mit Schnitten zu arbeiten. Das heißt, selbst das beste Bild wird irgendwann langweilig, wenn du es die ganze Zeit anguckst. Und dann habe ich mich hingestellt und gesagt, alles klar. Neben den Jobs nochmal irgendwo bei einem befreundeten Regisseur Regieassistenz machen. Im Idealfall biete ich dir mit an, dass ich Setfotografie mache, aber ich lerne halt einfach, was es bedeutet zu schneiden, was Film anders ist als Fotografie und da ist eine Menge anders. Und an irgendeinem Abend habe ich mit dem Kameramann-Assistenten im Hotel gesessen, haben was getrunken, wir haben uns angeguckt, was der Regisseur und der Kameramann da können, das können wir zwei doch auch. Das war der Jan Breitenbach und der Jan Breitenbach sitzt heute auch nebenan und schneidet gerade ein Musikvideo, was wir gerade gedreht haben. Ja, und Jan und ich sind tatsächlich seitdem in den meisten Fällen wird er von mir als Kameramann dazu gebucht, weil, jetzt wieder den Schnitt zu Verhältnis, weil es so ist, dass natürlich mittlerweile häufig angefragt wird, kannst du Foto und Film machen? Nicht jetzt eine große Werbefilmproduktion fürs Kino oder fürs Fernsehen oder sowas, sondern einfach dass bei den sozialen Medien die Bilder ein bisschen laufen. Das sind 2, 3 Schnitte, das ist mal mehr aufwendig, mal weniger aufwendig. Und ein ganz großer Teil davon, dass das überhaupt funktioniert, ist im Prinzip der Technik geschuldet. Weil früher wäre das mit einem Foto bei dem Filmlicht nicht möglich gewesen, weil das Filmlicht einfach zu schwach war. Gerade wenn es etwas mit einer schnelleren Verschlusszeit sein musste. Und das hat sich so weit angenähert, dass man heute fast problemlos eine Fotoszene in eine Filmszene umwandeln kann und umgekehrt. Und da muss man das nur im Kopf hinbekommen, ob man jetzt auf einen Regiemonitor guckt oder ob man gerade eine Kamera in der Hand hat, um das dann zu realisieren. Und das war halt einfach für mich eine logische Konsequenz. Im Studium haben wir das gar nicht besprochen, aber es ist dann halt im Alltag ist es angekommen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich deswegen Jobs verliere, biete ich das mit an, weil ich es auch interessant fand.
Sehr cool. Dann habe ich den Punkt jetzt abgehakt. Grundsätzlich, also es gibt ja 3 Sachen, um die ich dich wahnsinnig beneide. Das erste ist dein Name, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das echt ist oder Künstlername. Also wenn es ein Künstlername ist, dann ist es gut gewählt. Wenn nicht, dann herzlichen Glückwunsch. Ich bin leider mit dem Namen Müller ausgestattet und habe es nicht geschafft, in eine andere Richtung so zu heiraten, dass ich mit einem Namen rauskomme, den man als Künstlernamen verstehen könnte. Das zweite ist eine Bildstrecke und das dritte ist dein Buch. Das erste haben wir abgehakt. Die Bildstrecke, und zwar hast du eine Bildstrecke, da habe ich vor 20 Jahren, habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man das machen. Mein Arbeitstitel hieß damals Mimikry. Mhm. Ne? Also, dass man Räume hat und dass man in den Räumen, weiß ich was, von mir aus Sofas hat, Tapeten hat, Vordergründe, Hintergründe, Gardinen, wie auch immer, oder auch draußen das Ganze, und das dann eben hat und daraufhin die Mode der Personen, die man fotografiert, so gestaltet, dass die praktisch im Umfeld verschwinden. Und ich habe das nie verworfen, bis ich irgendwann über deine Bilder gestolpert bin, gesagt habe, okay, das ist mit dem, was ich vorhatte, nicht zu toppen. Ich nehme an, dass diese Bildstrecke, die du da hast, wo die Leute praktisch in einem Tapetenanzug vor einer Tapete stehen, ging das los mit einer freien Arbeit?
Sogar noch skurriler.
Weil ich habe es zum Schluss als einen Job gesehen. Ich weiß nicht, ob das Ende, die Endkonsequenz ist, am Ende dieser freien Arbeiten, oder ob es der Startschuss war. Und das wollte ich doch noch mal fragen.
Ich habe 2016, 2017 diese stolpernden Menschen fotografiert. Die müssten auch auf meiner Seite drauf sein.
Ja.
Und einen Tag, bevor ich diese Serie begonnen habe, nicht einen Tag, aber eine Woche oder 2 Wochen vorher, hatte ich die Idee mit den Klamotten. Und dann fing das so an mit, vielleicht mache ich eine Doppelserie aus der freien Arbeit. Dass die stolpernden Menschen im Prinzip vor Scham im Boden versinken, beziehungsweise in dem Fall vor Scham in der Wand versenken. Und hab das meiner Stylistin erklärt, Alter, du bist total bekloppt. Ich rufe morgen bei H&M an und frag nach, ob wir Stoffballen bekommen. Dann haben wir da mit den Klamotten, die wir hatten, rumtelefoniert. Aber die Schneidewerkstätten, die Modekonzerne fanden die Idee tatsächlich gut, die hätten uns auch geholfen, aber die sind halt schon 2 Saisons weiter. Das heißt, die Stoffe, da gab es keine Reststoffe mehr oder sowas. Das heißt, wir mussten das digital per Postproduktion lösen und haben das dann per Postproduktion gelöst. Und als Doppelserie hat das nie funktioniert, deswegen habe ich die Serien irgendwann getrennt. Und das eine ist Chameleon, das eine ist Stumble geworden. Und diese Chameleon-Serie ist hinterher tatsächlich, wie du auch gemerkt hast, genauso interessant und begehrt geworden wie der andere Teil der Serie, was mich wahnsinnig gefreut hat. Und Auslöser war hiervon ein Foto von, ich weiß den Namen nicht. Es gibt den Hauptdarsteller von Scrubs, der ist auch gleichzeitig Regisseur. Ich komme gleich wieder drauf.
Ich nicht.
Und der hatte einen Independent-Film gemacht. Und zwar Garden State. Zach Braff heißt der gute Mann. Und der hatte einen Film namens Garden State gemacht. Und diesen Film habe ich auf DVD gekauft damals. Und der hat von seiner Tante in einem Gardinenstoff ein Hemd genäht bekommen oder sowas. Und das gibt es auch als Filmstill, wo er halt mit diesem Hemd vor dem anderen Stoff steht. Und das war halt auch so ein bisschen eins der Mutbilder, sag ich mal, die da mit drin waren. Nur ich wollte halt schon, dass die so ein bisschen weiter mit dem Hintergrund verschmilzen in verschiedenen Abstufungen.
Was heißt, ihr habt die ganzen Klamotten tatsächlich genäht oder habt ihr das komplett in der Post gelöst?
Nee, wir haben es nicht komplett in der Post. Wir hätten es gerne genäht. Wir hätten es lieber genäht, aber wir mussten es in der Post lösen, weil halt, wie gesagt, die anderen die Stoffe nicht mehr da waren. Wir haben das dann auch teilweise mit einem zweiten Teil oder sowas gelöst. Das ist gerade bei der Dame mit den lockigen Haaren bisschen schwierig und so weiter, aber es war nicht so viel Aufwand und damals war ich mit meiner Retoucheurin, mit der Nele, damals haben wir noch nicht zusammengearbeitet, da habe ich eine ebenfalls großartige Retoucheurin hier in Frankfurt, Barbara Homolka, mit der habe ich die Serie zusammen realisiert und wir saßen auch zwischendurch, dann sitzt du davor, ist das jetzt total bescheuert oder ist es echt gut, ich kann es nicht mehr sagen.
Also ich kann an dieser Stelle sagen, es ist echt gut. Es ist eine großartige Strecke geworden. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Es ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man eine Idee hat und die dann einfach nicht nur angeht oder so teilrealisiert, sondern wirklich nachhaltig umsetzt. Also ist made my day, wie man so schön sagt. Das Dritte, worum ich dich beneide,
ganz kurz
ist
noch.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht abwürgen.
Der gelb-lilan gestreifte Job für die Verkehrsgesellschaft Frankfurt, der ist tatsächlich dann daraus entstanden, der da wolltest du darauf hin, ne, dass du gesagt hast, wie aus der freien Arbeit dann der Job wird, hattest du, glaube ich, noch in die Frage mit eingebaut.
Ganz genau, weil man sieht ja einmal als Bilder vorne auf der Internetseite und hinten im Making-of sieht man das auch. Ich finde, das ist ein großartiges Making-of, weil du dann irgendwelche, Anführungsstrichen, echte Mitarbeiter hast, die schon in diesen gestreiften Klamotten sind und interviewt werden, wie sie sich fühlen. Und ich habe mich köstlich amüsiert. Also es hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein geiles Umfeld, ne? Also wenn man dann irgendwie den ganzen Hintergrund, das ganze Studio geklebt hat in Streifen und wer weiß was nicht und dann kommen die Leute mit ihren Klamotten. Aber da habt ihr aber dann wirklich die Klamotten gehabt, ne?
Genau, also hier war es so, dass ich die Anfrage bekommen habe und einen Tag später mich zwei befreundete Fotografen angerufen haben und gesagt haben, Alter, ich habe mir gerade eine Anfrage auf dem Tisch und habe denen gesagt, das sollen die mit dir machen, weil ich das schreit nach dir. Nächstes Jahr ist es für VGF, ja, wieso? Ja, ich habe die Anfrage tatsächlich auch bekommen.
Ja gut,
da haben mich zwei Fotografen haben mich angerufen, unabhängig voneinander, haben beide gesagt, dass der Job einfach nach mir, ja, dass das aussieht, als wäre das ich. Und dann habe ich eine befreundete Stylistin angerufen, habe gesagt, so, Birgit, das ist die Phase. Und es kamen dann immer mehr von Agentur oder von Kundenseite immer mehr Ideen, was man noch machen könnte. Und ich glaube, Birgit hat 3 Wochen mit 2 Assistentinnen an diesem Job gesessen. Und weil wirklich nichts in der Post entstanden ist, das ist wirklich komplett im Studio-Setbau. Es gab zu dem Zeitpunkt, fing schon langsam KI an, also auch die Layouts waren KI gemacht. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, so Leute, wenn wir das mit 20 Leuten machen, wir brauchen 20 verschiedene Outfits, die können sich nicht irgendwann zwischendurch wiederholen. Also klar, mal ein T-Shirt oder sowas. Aber Kunde sagte, nee, wir wollen das mit den echten Mitarbeitern, die machen das jedes Jahr mit. Und letzten Endes war das eine großartige Zeit im Studio. Sie war stressig, weil halt einfach du irgendwann nur noch Flirre vor der Augen hast, aber
ja, wenn von morgens bis abends alles gestreift ist, stell dir vor, du arbeitest dann wirklich im Straßenbau und machst jeden Tag Zebrastreifen. Das ist im Grundprinzip das Gleiche.
Ja, und Birgit hat halt wirklich die Klamotten teilweise gefärbt, teilweise genäht, teilweise, was weiß ich, wie sie das gelöst hat. Also ich stand wirklich nur davor und dachte, Wahnsinn, was du da gemacht hast. Und sie so, ja, ich habe da aber auch ordentlich Arbeit reingesteckt. Und jetzt gerade gestern habe ich lustigerweise eine Straßenbahn vorbeifahren sehen, wo die Leute tatsächlich, die komplette Straßenbahn ist gestreift und in Abständen sind diese einzelnen Menschen drauf. Also das ist echt, nee, jetzt die Straßenbahn ist es nicht, aber es ist wirklich cool, das zu sehen. Und als wir diesen Making-of-Film, den haben sie damals im Kino allen Mitarbeitern gezeigt und dann kam ein Mitarbeiter zu mir, den ich fotografiert habe, der war so Mitte 50. Der so, Per, ganz ehrlich, ich bin noch nie so cool fotografiert worden. Ich weiß, ich bin nicht der Schönste der Welt, aber da hast du meinen Tag echt glücklich mitgemacht. Also er hatte fast Tränen in den Augen und ich saß da, ich so, boah, großartig, tolles Lob für mich, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, also das war wirklich das perfekte Beispiel für, mach eine freie Arbeit, du kannst einen Job draus generieren. Und sogar einen gut bezahlten Job.
Recht so, das ist eine schöne Botschaft. Also freie Arbeiten lohnen sich und wenn sie irgendwie ein bisschen in eine Richtung gehen, wo man sagt, man, das ist was Eigenes, es geht in eine andere Richtung, es geht vielleicht darüber hinaus, gibt es auch Kunden, die darauf dann irgendwann durchaus anspringen. Der dritte Punkt, um den ich dich beneide, ist auch, glaube ich, dann eine freie Arbeit. Das ist nämlich das Buch. Darüber sind wir ein bisschen intensiver in Kontakt gekommen. Ja, du brauchst es nicht hochhalten. Wir haben einen Podcast. Es ist, du kommst damit nicht ins Fernsehen.
I came prepared, wollte ich nur sagen.
I came prepared. Die Fotografie in deinem Buch, ich sage jetzt nicht, dass sie deiner sonstigen Arbeitsweise widerspricht, weil du auf ganz unterschiedliche Art und Weise arbeitest. Aber es geht ja schon eine ganz andere Richtung. Das Buch heißt ja Photo Booth. Das ist, glaube ich, das deutsche, die englische Variante von Photobox. Also das, du hast ja am Anfang auch gesagt, dass du in deiner Ausbildung gesagt hast, Mensch, wenn du Passbilder machst und Porträts und Hochzeiten, das ist doch schön, lernst du Leute kennen. Ich habe auch mal, mein Satz ist immer, also im Zweifel kannst du mich als Passbildautomaten an den Bahnhof stellen. Ich hätte trotzdem meinen Spaß am Leben und an der Fotografie.
Das ist schön gesagt.
Du hast das Ganze ja quasi perfektioniert und hast gesagt, ja, also ich mache einfach mal einen Passbildautomaten und hole mir da andere Leute rein.
Genau.
Daraus geworden ist was?
Daraus geworden ist tatsächlich ein, ich nenne es jetzt mal Coffee Table Book. Ich habe in den letzten 15 Jahren 130 Bands fotografiert in einer selbstgebauten Fotokabine und habe das zu einem Buch gesetzt. Auch hier wieder dank Covid keine Bands mehr auf Tour. Das heißt, man kann es mal durchsortieren, das Projekt, und mal die Festplatten aufräumen. Und ich fange einfach nochmal von vorne an. Eine befreundete Band war in Frankfurt auf Tour und hat mich einen Tag vorher angeschrieben, hat gesagt, hier, wir sind morgen in Frankfurt. Wir haben gerade die Nachricht bekommen, wir brauchen relativ spontan Fotos für ein Tourplakat in Australien. Kannst du uns morgen irgendwie fotografieren?
Das war der Startschuss quasi.
Ja, ich lasse mir was einfallen. Ich komme morgen ins Venue, ich komme nachmittags, wir fotografieren was und dann abends Konzert. Und dann habe ich abends in meinem Studio irgendwann die Idee gehabt, weil ich auch gerade neu ein Buch von Dave Navarro hatte, was so ein bisschen so ein Tagebuch über ein Jahr war. Und der hatte damals eine Fotokabine aus dem Drogeriemarkt, der pleite gegangen war, in seiner Wohnung stehen. Und hat halt alle Leute, die ihn besucht haben, in dieser Fotokabine reinsetzen lassen. Und Dave Navarro ist Jane's Addiction-Gitarrist. Da saßen dann die Prodigy-Leute drin oder die Red Hot Chili Peppers-Leute, aber auch seine Drogendealer und so weiter. Und dann war das so, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, Seitenwände, Hintergrundwand, also irgendwie ein Paravent aus ein paar Holzlatten zusammenbauen, Stoff draufziehen, fertig. Vorne zwei Lampen, eine ein bisschen höher, eine ein bisschen weiter unten. Und zwischen den zwei Lampen sitzt deine Kamera und du zählst von 5 runter bis 1 und löst dann aus. Und machst das genau 4-mal hintereinander mit jedem einzelnen Mitglied von der Band und mit der kompletten Band zusammen. Und dann kam ich dahin und hab das Walter erklärt. Und Walter meint so, Alter, das ist total geil. Das musst du mit mehreren Bands machen. Das ist total witzig. Es frisst keine Zeit. Es ist kein aufwendiges Fotoshooting, wo man sagt, jetzt nochmal hier eine Variante und da eine Variante. So, Mann, das Ding ist nach 3 Minuten im Kasten.
Bei einer 4-köpfigen Band, genau.
Bei einer 4-köpfigen Band. Dementsprechend 3,20 bei einer 5-köpfigen Band. und dann wurde das auch in Australien, habe ich dann irgendwie 1-2 Mal auch gesehen, auch benutzt und so weiter. Habe mich sehr darüber gefreut. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, Walter sagt, das ist lustig. Du schreibst jetzt einfach mal Bands an, die du persönlich magst. Es gibt mittlerweile ein sehr gut verlässliches Internet. Die Leute sind nicht nur noch per Telefon oder Fax zu erreichen.
Und sondern auch per Brieftaube.
Genau. Und dann fing das so an. Am Anfang lief das, ich glaube, so die ersten 4-5 Bands haben sich gar nicht geregt. Und dann haben sich relativ kurz hintereinander Sportfreunde Stiller und Frank Turner gemeldet. Und das war für mich so, okay, das ist schon ein bisschen größere Hausnummer, cool, dass das klappt. Und du sagtest gerade, dass das komplett anders zu meiner normalen Fotografie ist. Und da gebe ich dir recht. Das Konzept ist wieder etwas durchgeplant, etwas so gemacht und so weiter. Aber Frank Turner hat sich mit einer Teetasse in die Fotokabine gesetzt. Und ich wollte echt was sagen, bevor ich gemerkt habe, nee, scheiße, du bist ja gerade einfach nur eine Fotokabine, du darfst ja gar nichts sagen. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Heute sind das großartige Fotos mit dieser Teetasse da in der Fotokabine. Aber damals hätte ich eine Sekunde weniger drüber nachgedacht, nicht hätte was gesagt. Und dann wäre das an dem Tag scheiße geworden. Und dementsprechend war das für mich ganz, ganz schwierig, die Leute das machen zu lassen, was sie wollen. Ja, und mittlerweile habe ich da Leute drin, die Burger essen, die eine Paprika hochhalten, die mit einer Banane telefonieren. Mit Sicherheit 50 Stinkefinger, die in meine Richtung gezeigt werden. Leute, die sich küssen, Leute, die sich anfauchen, Leute, die anderen Leuten die Brille vom Gesicht schlagen, Leute, die da drin hochspringen. Leute, die sich von ihrer Domina Nippelklammern anlegen lassen. Es ist wirklich von vorne bis hinten eine Ansammlung von meinem Plattenregal, weil ich bis heute sage, ich muss mindestens eine Platte von euch im Regal haben, dass ich euch fotografiere. Und die Platte muss ich logischerweise auch mögen. Ihr könnt mich einfach eine Platte schenken und seid dann in dem Buch drin. Und dann habe ich das 15 Jahre gemacht. Und mein bester Freund aus Studienzeiten hat mittlerweile eine kleine Designagentur. Und der hat mir nach den ersten 30 Bands so ein kleines, ich sag mal CD-Größe, Buch gebaut. War noch ein bisschen anderes Layout und so weiter.
Aber war schon relativ früh klar, in welche Richtung das gehen könnte, ne? Weil das war jetzt meine Grundfrage wäre gewesen, war erst die Idee da, ist das gekommen oder hast du denn damit angefangen oder waren erst die ersten Bilder da, dann ist es durch einen Zufall in einen seriellen Charakter gekommen und dann eben die Idee daraus ein Buch zu machen.
Genau, und das, wie gesagt, das waren so nach 30 Bands. Das müsste so kurz nach NoFX gewesen sein. Die habe ich, glaube ich, 2015 oder 2016 fotografiert. Ja, 2015. Und dann habe ich dieses Buch halt, dieses kleine Buch immer mit dabei gehabt, konnte das den Bands präsentieren. Und ab dann habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass ich irgendwann damit ein schönes, großes Buch veröffentlichen möchte. Und dementsprechend war das für mich auch so, dadurch, dass ich das wirklich jeder Band gesagt habe, irgendwann kommt da dazu ein Buch raus, habe ich danach auch nie wieder irgendwie nach Genehmigungen gefragt oder sowas, sondern habe dieses Buch einfach irgendwann gedruckt. Ich habe natürlich den Bands nochmal ihre Seiten geschickt und gesagt, bitte kontrolliert nochmal alle eure Namen, ob es irgendwo Rechtschreibfehler gibt oder sowas, weil das Internet manchmal auch Lügen tut. Aber alles in allem war den Bands das klar, dass wenn ich sie fotografiere, dass irgendwann dieses Buch rauskommt. Und
das heißt, es gab aber auch nach den ersten 30 dann, ich sag mal, auch Zugpferde unter den Bands, wo klar war, yeah, wenn die in dem Buch vorkommen und du zeigst wem anders das Buch oder zeigst das Projekt, dann sagen die, ja klar, NoFX habe ich schon mal gehört, würde ich gerne mit dabei sein.
Genau, also schönes Beispiel, ich habe relativ am Anfang Billy Talent angefragt, keinerlei Rückmeldung. Klar, auch relativ groß von den Venues her und so weiter, aber ja, keine Rückmeldung. Und dann habe ich irgendwann Wahnsinn nochmal in Frankfurt oder in Wiesbaden besser gesagt dann. Und dann habe ich sie wieder angeschrieben und dann kam innerhalb von 2 Stunden eine Rückmeldung. Alter, du hast ja wirklich jede Band, die irgendwie Helden von uns sind, zu denen wir mal aufgeschaut haben, natürlich machen wir mit. Und fühlen uns auch geehrt. Und das sind halt so Momente, wo dann halt sagst so, okay, cool, jetzt scheint es tatsächlich so weit zu sein, dass das Projekt in der Szene bekannt ist. Und nochmal zurück zu deiner Anfangs- oder vorhin eine Frage gestellt hast, Nervosität. Mehr als bei großen Werbeproduktionen.
Das habe ich mir gedacht.
Bei den meisten Bands ist es zum Beispiel so, dass das bei Bad Religion, Bad Religion waren wirklich die Initialzündung musikalisch für mich und sind es bis heute. Ich finde mit Ausnahmen von 1, 2 Alben alle Alben von denen richtig gut und selbst wenn die durchschnittliche Alben rausbringen, sind die noch besser.
Ja, gut, bei Bad Religion ist das auch einfach. Die haben ja eigentlich nur einen Song, der 2 Minuten dauert und den haben die einfach auf jeder genau. Scheibe durchvariiert. Nein, ich bin tatsächlich auch damit aufgewachsen, deswegen.
Und dann war es so, dass ich halt an das Venue gefahren bin, weil hier mal wieder die Situation, ich habe keine E-Mail-Adresse gefunden, ich wusste nicht, welcher Tourmanager mit dabei ist. Und ich bin ans Venue gefahren, hatte dieses kleine Buch dann schon mit dabei, habe an die Backstage-Tür geklopft, habe nach dem Venue-Manager gefragt, habe ihm das Buch gegeben, habe gesagt, bitte zeig das dem Tourmanager der Band. Ich warte hier unten, wenn es Fragen gibt, kann derjenige runterkommen und wenn es heute nicht klappt, frag bitte, ob die Band generell Lust hätte. Und dann wartest du da halt einfach mal 5 Minuten, mal 2 Stunden, bis du das Buch wieder zurückbekommst. Und in dem Fall war das so, dass der Tourmanager runterkam, meinte, ja, die Band wäre mit dabei. Die Band würde ja in der Woche nochmal hier spielen auf ihrer Tour. Ich sage, ja, da kann ich aber nicht. Es wäre schon besser heute. Wäre das heute nochmal? Ja, klar, ist auch heute machbar. Wenn du das mit dabei hast, das wussten wir nicht, dann können wir das auch spontan heute machen. Und dann habe ich die Band fotografiert. Und dann kam Greg, der Sänger, zu mir und sagte, Peer, ich bringe demnächst ein neues Buch raus. Ich brauche so ein kleines Autorenfoto. Können wir nochmal normalere Fotos von mir machen? Ich so, ja klar, willst du auch so wie in der Fotokabine oder willst du was, wo wir uns ein anderes Set aufbauen? Wir sind jetzt mit der Fotokabine fertig. Ich kann ja irgendwo noch ein Set für dich aufbauen. Kurz, ist kein Problem für mich. Nee, so wie in der Fotokabine, aber dass ich halt ein bisschen seriöser daherkomme. Ich so, ja klar, machen wir. Dann haben wir die Fotos gemacht und dann habe ich die Fotos, habe ich ein paar mir ausgewählt und bearbeitet und habe die dann 3 Tage später zu dem Konzert in Frankfurt mitgebracht und habe gesagt, hier, ich habe übrigens Vorauswahl von den Fotos für dich dabei. Und er so, oh, super klasse, USB-Stick rübergeschickt. Und dann war dann doch dieses zweite Konzert in Wiesbaden wieder, wo sie dann nochmal gespielt haben, nochmal 3 Tage später, hatte ich dann doch Zeit und habe ich ihm geschrieben, ich sehe, ich würde heute Abend noch vorbeikommen. Er so, ja klar, mach. Und dann kam er mir schon mit dem Rechner entgegen, mit dem Layout von dem Buch. Guck mal, die haben es eingebaut. Und so haben Greg und ich uns angefreundet. Dann habe ich ihn 2017 in den USA besucht, war mit ihm ein paar Tage, das war auch so. Greg hat von seinem Agenten eine E-Mail an meine Agentin schreiben lassen. Sie hat damals noch eine Repräsentanz.
Wer war denn das?
Marion Enst Jaspers.
Ah, muss ich passen.
Mittlerweile in Rente gegangen, aber Michael Schnabel war zum Beispiel da.
Den Namen habe ich dann doch schon eher
gehört. Ja. Und Dann schrieb sein Agent, meine Agentin so, ja, ob der Peer Schorn denn noch in den USA wäre, Greg würde gerne nochmal mit mir Fotos machen und so weiter. Und ich so, ja, komm, dann musst du jetzt ausnutzen. Dann sagst du halt einfach, ich bin im halben Jahr wieder drüben. Dann habe ich mir ein Ticket gebucht und ich habe den typisch deutschen Fehler gemacht, als es hieß, Greg wohnt in New York, dass ich angenommen habe, New York City. Aber der wohnt halt Upstate New York, 4 Autostunden von New York City weg. Und ich dachte halt so, ich gehe mit dem Nachmittag durch Brooklyn, mache hier ein paar coole szenische Porträts irgendwo auf der Straße. Er so, nee, Peer, ich habe hier so eine schöne, eine Ranch, weil er ja in Ithaca als Evolutionsbiologe an der Cornell University unterrichtet. Das heißt, im Wintersemester ist er Professor und im Sommersemester ist er Punkrock-Sänger. Und dann.
Warte mal, Bad Religion, da gibt's, ich glaube, Benjamin von Stuckrad-Bacher hat mal was Schönes dazu gesagt. Was hatten Bad Religion und die Tigerente gemeinsam?
Weiß ich nicht.
Die sind beide nur in Deutschland erfolgreich. Also ich glaube, Bad Religion hat größten Fanblock haben die tatsächlich in Deutschland, skurrilerweise.
Mhm. Also sie spielen in annähernd gleichen Hallen auch in den USA. Ich war mittlerweile auch schon mit denen in den USA unterwegs. Aber es ist wirklich so, dass sie auch damals, als sie die ersten Mal nach Deutschland gekommen sind, gemerkt haben, wie viele Fans sie hier in Deutschland haben. Also das ist nicht umsonst so, dass sie immer sehr, sehr häufig hier in Deutschland spielen. Also jetzt gerade sind es, glaube ich, 3 Jahre, seit das letzte Mal hier waren. Das ist schon echt lange. Und jetzt habe ich auch gerade gestern gelesen, dass sie ein Festival für dieses Jahr zugesagt haben in Deutschland. Also es ist schon so interessant, sage ich mal, wie stark die hier angenommen werden.
Was war denn bei deinem Buch eigentlich die größte Herausforderung bei der Veröffentlichung?
Mehrere Sachen. Also zum einen, wir haben uns irgendwann überlegt, wir layouten jede Doppelseite woanders. Wir layouten jede Doppelseite, also jede Band wird anders gelayoutet in dem Buch. Am Anfang denkst du, hey, Fotobuch, ein Foto pro Seite. Aber wenn du halt 24 kleine Fotos hast und diese Fotostreifen auf jeder Seite anders arrangieren musst, den Bandnamen anders positionieren musst, die Namen der Bandmitglieder und eins ist ja immer groß von aus den ganzen Fotostreifen, ein Foto. Und irgendwann fängst du an, oh, ich finde keine Layout-Möglichkeiten mehr. Wie kann ich es jetzt noch schieben? Das hat sehr, sehr viel Zeit gefressen. Die Korrekturen, wenn es wirklich zur Druckerei geht, wie oft du dir ein Buch anguckst, um Fehler zu finden. Also das hat mich wahnsinnig nervös gemacht. Und was man natürlich auch nie vergessen darf, ist die Finanzierung. Also das ist ein ordentlicher Batzen Geld, der sowas kostet. Und es gibt heutzutage keinen Buchverlag, Kunstbuchverlag, der ein Fotobuch auf den Markt bringt und das komplett zahlt, außer du hast, keine Ahnung, ein Buch über Backstage-Fotos von Madonna oder du bist ein Name, der halt schon Bücher verkauft hat. Das heißt, jeder Verlag würde quasi von dir verlangen, dass du die Druckkosten selbst übernimmst. Und dafür nutzen sie dann ihren Vertrieb, um es dann in die Buchläden zu bringen. Und das ist etwas, was wahnsinnig schwierig zu handeln ist und zu organisieren ist, weil es im Prinzip immer ein Minusgeschäft sein wird, ein Buch rauszubringen. Außer in ganz, ganz seltenen Fällen, wo es dann glücklich wird, dass es dann halt wirklich direkt ausverkauft wird oder sowas. Und dann habe ich ja die Idee gehabt, also ich bin bei Chromfeld, das ist ein kleiner Independent-Verlag, der von einem BFF-Fotografen und einem seiner Kumpels aus dem Studium gegründet worden ist, auch während Corona. Und natürlich haben die jetzt nicht das Geld, dass sie die mit Druckkosten in Vorleistung gehen können, aber sie bieten dir halt ein bisschen andere Präsentationsmöglichkeiten als ein klassischer Buchverlag, ja, die das dann halt an ihre guten Vertriebswege schicken, also Kunstbuchverlage in Museen oder in den Städten, wo halt wirklich auch dann die Leute entsprechend hingehen. Aber mit Chromfeld war es halt so, die haben mir ihre Homepage zur Verfügung gestellt, dass wir eine Pre-Order machen könnten, also Vorbestellungen machen konnten, dass ich weiß, ich kriege zumindest einen Teil des Geldes, kriege ich schon mal reingespült.
Ich meine, gut, theoretisch, wenn du, ich weiß nicht, wie viele Bands da drin sind, ich habe jetzt nicht gezählt, aber wenn die Bands sich da ein bisschen draus bedienen und gleichzeitig man irgendwie an diese Fan-Bubble rankommt, weil klar, wenn man aus der Bubble kommt, schlägst du das auf und sagst, okay, da sind 10, 20 Bands, die ich in meiner gesamten Jugend gehört habe, nehme ich.
Tatsächlich ist es auch so in der Richtung, also die Bands kaufen es tatsächlich, also ist es auch wirklich so, dass ich sagen muss, hey Leute, ich habe kein umsonst Belegexemplar für euch als Band, weil bei 600 Exemplaren, da wären bei 130 Bands, die drin sind, wäre schon ein Viertel weg. Und die Bands sind, nee, du hast auch jahrelang unsere Alben gekauft, du hast Eintritt auf unsere Konzerte bezahlt und du bist genauso ein Künstler, wie wir das sind, also kaufen wir das Buch auch von dir. Und in dem Moment, wo ich das jetzt bei den ersten Bands auf dem Konzert mit dabei hatte und es den Bands gegeben habe, standen Leute neben mir, Entschuldigung, was ist denn das? Das ist ja ein Buch, was ich veröffentlicht. Das hätte ich gerne. Wo kann ich das bestellen? Ja, ich habe noch 3 Exemplare im Auto. Alles klar, ich nehme 2, 1 will ich verschenken. Du stehst da so. Ich schreibe mir das kurz für die Steuer auf, dass du 2 Bücher bestellt hast. ja, und auch Cortex Records, das ist ein Plattenladen aus Berlin. Die haben gesagt, hey, wenn du für uns ein alternatives Cover machen kannst, dann nehmen wir 50 Special Edition Bücher und verkaufen die exklusiv über unseren Laden. Das hat auch geklappt und also Cortex Records kann man die exklusiv mit einem lilanen statt einem gelben Cover bestellen. Das gelbe Cover hat 500 Exemplare, das lilane 50. Und da auch bei Thrice, ich war jetzt mit Thrice auf Deutschland-Tour und da kam auch einer zu mir und sagte, ah, oh, wo kann ich das hier bestellen? Bei Cortex Records, da kannst du dir nach Hause bestellen lassen, du bist jetzt auf dem Konzert. Einen Tag später kriege ich von dem bei Instagram eine Nachricht, wir kannten uns ja vorher nicht, mit, hey, guck mal, hier ist direkt einen Tag später angekommen, das Buch, und hat das wirklich am Tag selber später bestellt. Also wie du sagtest, das ist in der Fanszene wahnsinnig beeindruckend, wie viele Leute das sofort bestellen, weil sie halt einfach sehen, aha, das ist mein Musikgenre. 20 oder 10 Bands daraus kenne ich, die mag ich. Und die anderen höre ich mir einfach mal an, weil das kann nicht so weit davon entfernt sein. Vielleicht entdecke ich eine neue tolle Band. Und ja, also ich muss jetzt erstmal anfangen, Presse anzuschreiben und will das jetzt auch ein bisschen noch in andere Plattenläden mit dem regulären Cover bringen.
Versuch's mal mit dem Rolling Stone Magazine.
Genau, Rolling Stone und Visions werde ich jetzt anschreiben. Auch noch das Ox-Fanzine. Mal gucken, dass die vielleicht einen kleinen Bericht dann darüber bringen. Die haben ja mittlerweile teilweise auch nicht nur Platten in ihren hier Besprechungen drin, sondern teilweise auch mal ein Musikbuch oder sowas. Von daher hoffe ich mal, dass da noch ein bisschen was erwähnt wird. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit das kommt. Und das Schöne
ist, wie viele Auflagen es geben wird am Ende des Tages.
Ja, da kommen wir jetzt noch zur nächsten Sache. eigentlich hatte ich einen Vertrieb in den USA zum Beispiel. Revelation Records, ein Independent Label, die einen sehr, sehr gut laufenden Online-Store haben und auch dort andere Bands verkaufen, die nicht aus ihrem eigenen Label entstanden sind. Und die hätten das in den USA gerne vertrieben für mich. Und dann kam ein orangehaariger, über 70 Jahre alter Idiot und hat gesagt, diese Woche nehme ich Zoll 3%, nächste Woche 7% und danach vielleicht gar keinen mehr. Und deswegen konnten wir es nicht in den USA vertreiben, weil wir nicht wussten, für wie viel Geld wir das ansetzen können, dass keiner rote Zahlen schreibt. Das ist letzten Endes wahnsinnig traurig für uns gewesen, dass ich das nicht in den USA verbrausbringen konnte. Der kleine Lichtblick ist, dass es mittlerweile von Fat Mike, dem Sänger von NoFX, der ja auch in dem Buch mit drin ist mit seiner Band, dass der mittlerweile in Las Vegas ein Punkrock-Museum eröffnet hat. Und ich dem das demnächst natürlich zuschicken werde als Belegexemplar in der Hoffnung, dass wir dann halt eine Ausstellung in USA in dem Punkrock-Museum organisieren können und dass ich dann eine weitere Edition in USA drucken lasse als Museumsbuch, also als Ausstellungskatalog.
Gut, man muss da natürlich zusagen, dass NoFX, glaube ich, was so den Vertrieb des eigenen Merchandise und Dingen in deren Umfeld sind, schon relativ aktiv und geschäftstüchtig sind. Also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das eine Nummer weitergeht. Die sagt, ach Mensch, das Buch ist super, da sind ein Haufen Kumpels von euch drin, wir nehmen das mal mit unter die Fittiche. Also da wünsche ich auf jeden Fall viel Glück mit allem, danke, was dazugehört. Dein Buch ist real. Viele deiner anderen Bilder bewegen sich häufig in diesen surrealen Parallelwelten. Abschließend, meine Lieblingsfrage, du grinst, du weißt, in welche Richtung es geht.
Nee.
Das ist gut, du weißt es nicht. Na, dann halte ich fest. KI für die Fotografie, die du machst, Bedrohung oder Chance? An dieser Stelle verspäten sich alle folgenden Sendungen um voraussichtlich 21 Minuten.
Ich fühle mich tatsächlich von KI nicht so stark bedroht, wie andere Fotografen das vielleicht sehen, weil ich glaube, dass es viele Sachen. Also zum einen glaube ich, dass der Peak bereits schon erreicht ist. So, das wird jetzt kleinere Unternehmen, kleinere Firmen, die sich eh keine Werbeproduktion leisten können, die werden das hier und da mal nutzen. Und das mit gutem Recht, weil es jetzt einfach da ist. Ich glaube, dass KI, dadurch, dass mittlerweile so viele KI-Bilder im Umlauf sind, mittlerweile mehr auf eigene KI-Bilder zurückgreift als auf echte Fotografien. Was auch dann die letzten 10% Qualitätsunterschied ausmacht, sage ich mal. Also, dass man es tatsächlich immer noch ein bisschen erkennt. Des Weiteren ist es so, dass ich glaube, dass viele Firmen, siehe Coca-Cola, ein Identitätsproblem bekommen werden, wenn sie nur KI nutzen. Mit diesem Weihnachtsfilm, den sie da 2 Jahre in Folge gemacht haben und jedes Mal einen Shitstorm geerntet haben. Ich glaube auch, dass Modemarken, du brauchst echte Menschen, um Mode transportieren zu können. Du brauchst Verknüpfungspunkte, Menschen müssen zu Models oder zu Berühmtheiten aufsehen, die auf diesen Plakatwänden sind, um sich damit identifizieren zu können. Deswegen wird das hier und da eingesetzt werden, aber ich glaube, in anderen Sachen wird es langsam wieder ein bisschen reeller werden. Also ich habe jetzt gerade mit meinem 17-jährigen Neffen gesprochen, der per se alles verteufelt, was mit KI gemacht wird. Und der Typ ist 30 Jahre jünger als ich, ja, und der sagt, nee, wenn da KI draufsteht, mag ich das nicht. Das ist für mich kein reelles Ding, das ist was für online, das brauche ich nicht. Und wo ich denke so, ich wünschte, ich wäre mit 17 so intelligent gewesen, sowas zu sagen. Und für mich ist es so, dass ich hoffe, dass es gerade, weil ich ja versuche, ein bisschen in diesen Kunstmarkt reinzukommen, dass ich so ein bisschen darüber schiele, dass die Fotografie etwas mehr an Wert gewinnt für die Kunst. Weil für mich ist es im Prinzip so, KI ist für mich wie beim Computerspielen Cheatcode einzugeben. So, ich habe keine Lust, mir eine Location zu suchen, also gebe ich es kurz bei ChatGPT oder wie sie alle heißen ein. Ich habe keinen Bock, mir hat gerade das rothaarige Model abgesagt, ich hätte aber gerne rothaariges Model, also gebe ich es bei ChatGPT ein, anstatt dich hinzustellen und einfach weiterzusuchen nach einer Location und vielleicht eine Sache auch mal ein, zwei Jahre liegen zu lassen, weil dann die perfekte Location um die Ecke kommt. Und beim Fotografieren, wenn du die Zeit hast, hast du manchmal nicht bei Jobs. Aber normalerweise, wenn du die Zeit hast, entstehen spontane Bilder, die zu 80% der Kunde dahinter besser findet als die original geplanten Bilder und nimmt dann diese Bilder. Zumindest bei mir bei einem Fotoshooting habe ich jetzt gerade wieder gehabt, dass ich einen Musiker fotografiert habe für eine Werbekampagne und ich gesagt habe, setz dich doch mal bitte nicht auf den Stein, sondern vor den Stein. Und das Bild ist jetzt mit in der Auswahl drin. Und du bist bei KI-Bildern immer erstmal beeindruckt von dem, was dir entgegengebracht wird. Das heißt, du fängst nicht an, nochmal eine Stufe weiter zu denken oder nur die wenigsten Leute, die prompten, fangen an, das dann nochmal versuchen, besser zu machen oder sowas. Sondern, okay, habe ich jetzt gepromptet, fertig. Und diese Ideenreichtum, den wir als Fotografen haben, den wir uns über Jahre aufgebaut haben, den wird eine KI niemals erreichen.
Also ich bin da auch sehr gespannt. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, viel drüber gesprochen, viel mit Kollegen drüber gesprochen. Habe für mich auch eine eigene Meinung gefunden, einen eigenen Weg gefunden. Ob ich damit richtig liege, weiß ich nicht. Ich bin insgesamt aber ja vollkommen bei dir. Das mit dem Cheatcode nehme ich mit. Finde ich großartig, weil ich glaube, dass das ein Teilbereich ziemlich deutlich beschreibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass also KI ist in jedem Fall gekommen, um zu bleiben. Die Frage ist, in welchem Bereich sie eingesetzt wird oder wo sie welche Auswirkungen hat. Mein Lieblingssatz ist aktuell, dass echt das neue Premium ist. Und schön, ja. Das ist, glaube ich, also das ist eine ganz, finde ich, einen ganz spannenden Ansatz. Und den ich persönlich auch gerne weiter verfolgen möchte, weil ich auch, also ich denke immer, ich sehe viele KI-Bilder, ich sehe viele vollkommen überarbeitete Sachen, die einen Perfektionsgrad haben oder das, oh Mensch, sehr großartig, wo ich mich dann aber frage, was gibt mir das noch, was soll mir das geben, habe ich da Bock drauf? Und das ist tatsächlich die Frage, ne? Was soll Fotografie können? Was kann Fotografie? Was kann Fotografie für unsere Kunden tun? Und ist die Fotografie, mit der wir arbeiten? Also was berührt? Also wir machen die Fotografie ja nicht für unsere Kunden, sondern für die Kunden unserer Kunden. Und was berührt die Kunden unserer Kunden und bringt sie dazu, einer Firma, einem Kunden, der grundsätzlich, weil ich weiß, ein Vertrauen oder eine positive Assoziation entgegenzubringen. Wie erreichen wir die Kunden unserer Kunden? Und ich glaube schon, dass es sich lohnt, darüber Gedanken zu machen, an welcher Stelle KI manchmal vielleicht sogar mehr Schaden als Nutzen hat. Umgekehrt macht es natürlich an anderen Stellen durchaus Sinn, das einzusetzen. Aber man muss halt, also ich glaube schon, dass jeder Kunde, dass jede Firma da ihren eigenen Weg finden muss. Und ja, also wer sicherlich massive Probleme kriegt, ist der Bereich der Stockfotografie. Aber ja, ergebnisoffen. Aber der Punkt, dass du sagst, vielleicht sind wir an einem Punkt, wo so ein, zwei Sachen schon überschritten sind. Also der Gedanke ist mir auch schon gekommen.
Ja, vor allen Dingen, ich habe jetzt tatsächlich einen Kompagnon, mit dem ich auch so einen kleinen Podcast aufnehme, der ist Erzieher. Und der hat jetzt zum Beispiel seine Ausbildungsthesis geschrieben und oder also halt ein PDF mit Bildern und so weiter. Und für den ist das natürlich wahnsinnig schwierig gekommen, Bilder von Kindern in einem Kindergarten zu bekommen. Und der kann jetzt zum Beispiel die KI nutzen, um seine Thesis besser bebildern zu können und nutzen zu können, ja. Und der hätte dann nicht einfach so die Kinder in seinem Kindergarten fotografieren können. Sowas gibt's nicht in irgendeiner Bilddatenbank ohne Probleme. Und da finde ich zum Beispiel, dass KI ihm wahnsinnig geholfen hat. Anderes Beispiel ist, dass wir einen Hintergrund für eine Werbekampagne hatten, die im Setbau 30.000 Euro gekostet hätte. Und jetzt haben wir sie halt KI rausrendern oder machen lassen mit ein paar Korrekturen, haben es hinterher auf ein großes Banner gedruckt und haben das halt unscharf hinten in den Raum gehängt. Ja, das waren so Tetris-Würfel im Prinzip.
Also so halb analoge Fusion-Fotografie.
Genau. Und bei sowas ist es dann, wenn es nicht möglich ist und wenn jetzt irgendeine Werbekampagne auf dem Mond stattfinden soll oder was weiß ich was, wobei das habe ich aber auch schon mal analog ganz gut hinbekommen. Egal.
Ja, ich weiß, du warst bei der Mondlandung mit dabei, hups, jetzt gar nicht gegeben.
Genau. Nee, aber es ist so, bei ein paar Sachen kann man die mit Sicherheit benutzen. Und Leute, die schwierig sind nicht richtig schreiben können, wie heißt das nochmal? Wenn du Buchstaben durcheinander schmeißt im Kopf, ha?
Legastheniker.
Genau.
Legastheniker. Also
Legastheniker können zum Beispiel, denen kann dabei geholfen werden, dass sie halt eine Bewerbung ein bisschen besser schreiben können oder sowas. Ich finde sowas vollkommen in Ordnung. Ich fand es halt schade, dass es halt als erstes die Kreativbranche erwischt hat, dass es jetzt KI-Songs, KI-Bücher gibt und was weiß ich nicht alles. Anstatt dass man sich überlegt, lass die KI doch mal irgendwelche Drohnen entwickeln, die in einer Großstadt die Fenster von außen putzen. Und die Leute, die früher das selber gemacht haben, steuern jetzt diese Drohnen und beaufsichtigen die und dann bezahle ich doch gerne dafür, dass meine scheiß Wohnung von außen die Fenster geputzt hat, Geld dafür und es ist bequemer für alle. Oder Operationen, die zu komplex sind, um sie von Menschenhand durchzuführen. Ja,
das ist schon klar, dass das eine schöne Idee für ein Startup ist.
Wenn das irgendjemand nutzt, würde ich mich freuen, wenn er meine Scheiben die ersten zwei Male umsonst putzt und ansonsten haut rein. Nehmt die Idee gerne mit.
2% an die Familie Sean des Gesamtjahresumsatzes. An dieser Stelle gerne genommen.
Ja, aber wie gesagt, es geht halt immer zuerst auf einen, ja, es hieß immer so schön, als das iPhone rauskam, auf einmal hielt sich jeder für einen Fotograf. Ich glaube, das hat schon ein bisschen früher angefangen mit dieser digitalen Fotografie, dass das sehr, sehr inflationär genutzt wurde. Ich bin Fotograf. Letzten Endes sieht man von der Qualität her, wer sich dann längerfristig in der Sache hält und wer nicht. Und dann gebt doch mal den Leuten, die wirklich mit Leidenschaft da dran hängt, ein bisschen Freiraum und unterstützt solche Sachen, ob das jetzt mit dass ihr richtige Fotografen bucht, unterstützt die doch, oder anstatt, dass ihr KI nehmt und den Weg des geringsten Widerstandes, sage ich mal, nutzt, anstatt dass ihr ja irgendwo beliebig austauschbare Bilder im Internet generieren lässt.
Recht so. Amen. Ich glaube, lieber Peer, das nehme ich mit. Ich möchte mich bei dir an dieser Stelle bedanken für einen sehr schönen Ausflug nach Atlanta, Madeira, durch die Musikkultur meiner Jugend, leichtes Touchieren der großen Skateboard-Legenden und ich glaube, jetzt ist es soweit, wir können wirklich zurück ins Funkhaus gehen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und da wir auch das Thema Werbung hat, müssen wir jetzt auch keine Werbeeinspieler mehr bringen.
Okay, das machen wir. Ich danke dir. Mach's gut und viele Grüße nach Frankfurt.
Danke und dir noch einen schönen Tag.
Dir auch.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.